Training? Gegner? Siege? Spielertransfers? Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs.
Herzlich willkommen zum Jubiläums-Podcast rund um Dürens Volleyballer. Noch zwei Spiele bis zu den Playoffs und das Team um das Trainergespann Thomas Kotschian, Falkenbach und Björn Arne Alba rangiert auf Rang 5. Im 50. Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast blicken wir auf die bisherigen Spiele und natürlich auch auf die Chancen im Bundesliga-Showdown. Mein Gast heute ist Außenangreifer im ersten Jahr an der Ruhr. Hallo Nico Wegner.
Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein und ich bin mal gespannt, was jetzt so passiert.
Nico, 28 Jahre alt, 2,04 Meter groß. Du bist mit Volleyball aufgewachsen und das ganz gut. Erzähl mal, was heißt das?
Ja, meine komplette Familie besteht aus Volleyballern. Oma schon deutsche Meisterin in der U35, glaube ich, geworden damals. Mutter, Papa, alle viel Volleyball gespielt. Nicht professionell, aber recht hoch. Und dann ging es für mich ja auch eigentlich schon so in die Richtung Volleyball mit, ich glaube, 6 oder 7 habe ich angefangen. Dann bei mir im Dörfchen oben Bälle hinterhergelaufen und dann ging es weiter Station für Station. Und dann eigentlich immer so im Umkreis Bonn, Mondorf geblieben. Da so schon, glaube ich, jetzt 20 Jahre, schon eine große Zeit, lange Zeit.
Okay. Mit der Größe wäre ja auch Handball oder Basketball möglich gewesen, ne?
Definitiv. Ich glaube, Handball ist mir da doch am Kreis noch ein bisschen zu rabiat. ich bin ja lang, aber jetzt der breiteste oder breit gebaut bin ich nicht. Noch ein bisschen auch noch mit Fußgelenkproblemen, ne? Also ich habe recht weiche Fußgelenke, so glaube ich, da wäre die ein oder andere Verletzung schon dann doch gekommen. Deswegen glaube ich, schnell auch zum Volleyball gefunden. Ich habe noch ein bisschen Tennis nebenher gespielt früher. Aber ich glaube, da kam dieser Teamgedanke dann doch irgendwann bei mir deutlich zum Vorschein und dann habe ich mich für den Volleyball dann letztendlich entschieden.
Ich habe mal rumgelesen, ich habe dich auch bei Hochschulmeisterschaften gefunden. Das heißt also, du studierst. Wie sehen Zukunftspläne aus?
Genau, ich studiere auf Lehramt Germanistik und Geschichte in Wuppertal. Ist natürlich jetzt gerade pausiert, weil es einfach von der Zeit her, vom Aufwand her, ist natürlich nicht möglich. Aber genau, ich bin deutscher Hochschulmeister im Beachvolleyball geworden vor 2 Jahren. Und eigentlich auch komplett durch mein ganzes Studium habe ich ja den Volleyball nicht schleifen lassen. Das war eher irgendwie auch immer irgendwie so ein bisschen der Hauptaspekt an dem Studium. Also ich studiere schon recht lange. Aber der Volleyball kam, sage ich jetzt mal so, in dieser Zeit nie wirklich zu kurz.
Hätte sich ja im Grunde auch die SPO angeboten, ne?
Ja, das war auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie hat es nie wirklich gepasst oder funktioniert. Ich habe zwar mal mich so ein bisschen auf den SPO-Test vorbereitet, aber als es dann, glaube ich, so in die Richtung Bodenturnen ging, war dann bei mir auch Schluss, sage ich jetzt mal. Das war nämlich nicht so wirklich mein Fachgebiet. Und ich glaube, das hätte sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, mich da fertig zu machen für die Spoho.
Ballsportler sind meistens auch scheiß Schwimmer, ne?
Schwimmen geht sogar einigermaßen. Also ich sag jetzt nicht, ich bin der geborene Schwimmer, aber ich vielleicht mit viel Aufwand und mit viel Lernen hätte ich es geschafft. Oder mit viel Übung. Aber ich glaube wirklich, das Turnen, das wäre für mich, glaube ich, das Kryptonit gewesen.
Feldaufschwung, Feldunterschwung, Feldumschwung, Klimmzüge, eine Bodenübung.
Ja, damit kannst du mich jagen, quer durchs Fitnessstudio, quer durch die Halle.
Wie sieht es denn sonst mit Hobbys aus?
Ich lese gerne, bin sonst eigentlich vom Hobby her unausgelastet. Also ich lese gerne, bin draußen mit meiner Freundin, durch die Stadt tingeln, alles andere, Musik. Ich mag sehr gerne Musik. Singen tue ich nur unter der Dusche, also habe ich nie gelernt, auch kein Instrument, aber einfach der Rhythmus, das gefällt mir. Und wie gesagt, im Sommer, wenn dann der Hallenvolleyball dann irgendwie aufhört, dann geht es in den Sand, ne, zum Beachvolleyball.
Du hast eben schon gesagt, du kommst aus dem Bonner Raum, aber wohnst jetzt in Düren, ne?
Genau, also ich habe ein Zimmer hier, teile mir das Zimmer oder die Wohnung mit Robin Bagdadi, verstehen uns super, habe aber noch eine eigene Wohnung mit meiner Freundin in Bonn und zwischendurch, wenn die Zeit es zulässt, dann düse ich rüber. Ich meine, es ist auch nur eine Stunde. Das sollte noch irgendwie möglich sein. Und wenn man zum Beispiel irgendwie unter der Woche eine ein bisschen freie Zeit hat, dann bin ich in Bonn zu finden dann.
Die Außenangreiferbeziehung hier, wer ist denn der bessere Koch?
Ich glaube auf jeden Fall Robin, weil ich glaube, ich habe in meiner Zeit bis jetzt, war ich glaube ich 5-mal freiwillig in der Küche da. und zu Hause bin ich jetzt auch nicht derjenige, der sich an den Herd stellt und wirklich richtig schöne Gerichte zaubert. Das ist dann eher meine Freundin. Ich bin dann eher der Part mit dem Abwaschen und die Küche sauber halten. Das mache ich gerne. Deswegen ergänzt sich das ziemlich gut.
Du bist ja letztes Jahr auch schon öfter in Düren gewesen. Ihr hattet ja diese Kooperation. Ihr habt hier ein bisschen ausgeholfen oder das war ganz wichtig für die Powerwallis. Wie ist denn so eine Kooperation zustande gekommen?
So richtig habe ich das gar nicht erst am Anfang mitbekommen. Also der Nils Becker, der Diagonalangreifer von Mondorf gerade, der wurde des Öfteren mal eingeladen. Einfach durch, wie gesagt, wie du das schon gesagt hast, viele Verletzungen, die da das Team heimgesucht haben letzte Saison. Und dann wurde irgendwann mal die Verbindung, glaube ich, zu mir gesucht und auch zum Lennart Bevers, dem Libero. Ja, und dann wurden wir immer mal wieder eingeladen, haben das natürlich genossen. War natürlich was völlig Neues und was völlig anderes unter so einer, ich sag jetzt mal, unter so einem Druck auch, ne? Weil im Training hast du dann auch den deutlich größeren Druck. Und es war eine schöne und gelungene Abwechslung. Ich meine, wir haben uns nicht schlecht verkauft und das war eigentlich auch so dieser Anspruch, dass man halt hinkommt und sagt, pass auf, wir sind zwar nur aus der zweiten Liga, aber versuchen hier unser Bestes, helfen, und das hat, wie gesagt, gut geklappt und wurden immer wieder eingeladen und durften dann schon so ein bisschen Luft schnuppern, ja.
Das ist witzig, du hast eben die anderen beiden erwähnt. Ich habe irgendwo gelesen, du hast dich hier auch mehr oder weniger ins Gespräch gebracht.
Genau, ich habe einfach Thomas gefragt. Ich habe gefragt, Thomas, was glaubst du, habe ich das Zeug oder traust du mir das zu, diesen Schritt? Ich habe vor jetzt, als ich glaube ich 18 war, 19, habe ich schon mal eine Vorbereitung hier in Düren mitgemacht. War aber dann deutlich zu früh für mich, einfach vom Kopf her, habe ich mich nicht getraut. Und genau, dann bin ich jetzt letzte Saison, dann bin ich zu Thomas hingegangen und habe gesagt, pass auf, traust du mir das zu? Glaubst du, das packe ich? Und er hat gesagt, oder er konnte mich ja dann recht gut im Training halt beobachten, weil er ja dann auch selber noch gespielt hat. Und er hat gesagt, er glaubt schon. Und ich bin froh, dass er mir das gesagt hat, weil sonst wäre das, glaube ich, hier gar nicht zustande gekommen alles. Und jetzt finde ich mich hier irgendwie meinen Weg.
Die Situation ist eigentlich interessant. Ich finde das auch selbstbewusst. Ich denke, Thomas würde auch so gedacht haben, da kommt ein selbstbewusster 28-Jähriger.
Ja, genau. Also wie du gesagt hast, 28 Jahre. Ne? Also ich habe auch schon ein bisschen Volleyball oder Erfahrung. Ich habe schon viele, viele Sportjahre auf dem Buckel. Ich glaube einfach, dass es für mich der Schritt oder letztes Jahr der Schritt war, weil ich selber gemerkt habe, ich werde ein bisschen unzufrieden. Einfach, man geht nach Hause vom Training und sagt, oh, heute das war es irgendwie nicht. Oder man gewinnt 3-0 und fährt nach Hause mit einem irgendwie nicht so guten oder schönen Gewissen. Man geht nach Hause und sagt, ja, irgendwie, ja gut, wir haben 3-0 gewonnen, aber das war es irgendwie nicht. Und da habe ich dann selber für mich so ein bisschen gemerkt, so ja gut, vielleicht ist einfach mal noch, oder vielleicht möchte ich doch mal schauen, wie weit es gehen kann. Zwar bin ich jetzt auch schon was älter, aber ich sage, besser spät als nie. Und ja, dann habe ich mich getraut, war auch eine Überwindung, muss man sagen, aber kann ich draußen jedem empfehlen, Fragen kostet nichts. Ne? Also im Endeffekt, auch wenn dann Nein gesagt wird, weiß man auf jeden Fall, dass man selber versucht hat und kann sich nichts vorwerfen.
Ist so eine Geschichte mit 28 dann auch vielleicht der letzte Zug für die erste Bundesliga?
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es gibt auch noch sehr viele fitte 30-Jährige. Oder 32-Jährige. Ich glaube, im Grunde kommt es einfach darauf an, ob man sich selber noch zutraut in dem Alter oder ob man halt auch einfach an die richtige Adresse kommt. Ne? Weil ich glaube, es gibt auch viele Vereine, die dann sagen, ja, sorry, nee, wir setzen lieber auf Jüngere. Was natürlich auch verständlich ist, ne? wenn man hier aus VCO oder ne, aus dem Internat dann einfach die Chance hat, direkt dann ein junges Talent ranzuführen, ist natürlich auch eine Option. Und ich glaube einfach, das war auch so ein bisschen mit Glück verbunden, einfach, dass ich hier oder dass ich im Kreis Düren hier schon ein bisschen bekannt bin und vorher auch schon das ein oder andere Mal hier aufgeschlagen bin, dass man sich dann gesagt hat, komm, dem Jungen geben wir mal eine Chance, und ich hoffe, ich habe sie bis jetzt nicht enttäuscht und werde sie nicht enttäuschen.
Oh, ketzerisch sagen, du wirst wahrscheinlich auch preiswert gewesen sein, ne?
Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Ich glaube, das ist, oder da hat man mit mir, glaube ich, eine ganz gute oder einen ganz guten Fang gemacht, dass ich sage, ich bin jetzt nicht unfassbar darauf angewiesen, dass ich halt wirklich mit einem Vertrag ausgestattet bin, der mich über Wasser hält. Ich kann nebenher noch was machen. Ich arbeite bei WePlay Volleyball, auch dem Sponsor hier von Düren, Ausstatter. Und ja, ich glaube, haben wir beide Seiten haben da einen sehr guten Fang gemacht und ich hoffe, dass das beruht auf Gegenseitigkeit, was ich hier gerade sage.
So eine Win-Win-Situation, sagt man immer schön. Okay, wie sieht denn deine Vertragssituation aus?
Mein Vertrag läuft zum Sommer aus und ich denke, man wird sich aber nochmal zusammensetzen und mal schauen, ob das vielleicht noch eine weitere Zusammenarbeit ermöglichen kann oder halt auch nicht. Weiß man noch nicht. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden.
Wenn du hier bleibst, hast du nächste Saison einen neuen Trainer, hat sich heute rausgestellt. Belgier, Christoph Achten, schon mal was von gehört oder hat er sich schon mal vorgestellt?
Also ich selber habe schon von ihm gehört, damals aus den Frankfurter Zeiten. Leo, einer meiner engen Freunde hier, der kleine Leo, der kennt ihn auch noch besonders. Robin kennt ihn auch sehr gut, er hat unter ihm trainiert. Ich glaube, da hat Düren einen sehr guten Fang gemacht. Erfahrener Trainer, setzt viel auf Zusammenhalt und ich glaube, das ist eine gute Option und ich bin gespannt, was daraus wird.
Nochmal zu der Geschichte von gerade. Du kommst aus der zweiten Liga, hast in Mondorf wahrscheinlich immer gespielt, hier spielst du deutlich weniger. Wie schwer ist denn das, dass man dann, sag ich mal, oft nicht zum Zug kommt?
Ja, man muss sich eine neue Rolle finden. Ne? Man muss eine Rolle für sich entdecken, wo man sagt, okay, da gehe ich drin auf. Bei mir war es so ein bisschen Kommunikator. Ich bin sehr, oder auf dem Feld, auch neben dem Feld, bin ich sehr fröhlich, ich lache viel, ich versprühe so Lebensfreude und ich glaube, das tut dem Team gut. Und da habe ich dann gesagt, okay, das vertiefe ich, ne? da setze ich so mein Steckenpferd drauf und helfe dem Team halt, wenn ich aufs Feld komme, aber auch neben dem Feld einfach mit guter Laune, mit auch Erfahrung. Aber im Grunde war es für mich natürlich auch eine riesige Umstellung. Ich habe in Mondorf, glaube ich, wie lange oder wie oft ich schon zusammen auf dem Feld stand mit den Jungs und das seit gefühlt 19 oder 18 Jahren. Ich habe immer gespielt, ich war immer der oder auf den geschaut wurde. Und jetzt ist es natürlich eine völlig andere Situation. Ich bin einer aus der zweiten Liga, ich komme hoch und bin natürlich dann auch erstmal hinten angesiedelt. Und muss für meine Einsatzzeiten kämpfen. Das Niveau ist viel höher natürlich, teamintern. Ne, man fightet um seine Position und man merkt natürlich auch, dass es um Geld geht. Ne, natürlich, das ist nicht mehr Hobby, sondern das ist halt ein Profisport. Und da muss man auch vielleicht mal zwischenzeitlich mal irgendwie die Ellenbogen ausfahren. So, das kennt man natürlich alles aus dem Hobbybereich nicht. Ne, weil da trifft man sich und macht das aus Spaß und wenn man keine Lust mehr hat, dann geht man nicht zum Training. Das ist hier anders, ne? Hier musst du, hier hast du einen Vertrag. Und das ist eine neue Situation, die aber spannend ist und in der ich mich gerade sehr gut oder sehr wohl fühle. Also ich glaube, ich habe mich ganz gut oder sehr gut eingelebt. Das Team hat mich akzeptiert. Das war, glaube ich, so der Hauptaspekt, wovor man natürlich am Anfang der Saison halt so ein bisschen Angst hat, dass man sagt, okay, man kommt aus der zweiten Liga, man weiß nicht so genau, mit wem spielt man zusammen, ne? Ob man belächelt wird oder ob man eher aufgebaut wird. Und da hatte ich durch das Team gerade, was wir jetzt im Moment haben, habe ich einen enormen Boost erhalten, wurde unterstützt in jeglicher Situation und auch ein bisschen zu dem gemacht, was ich diese Saison so ein bisschen verkörpere dann.
Kann man irgendwo festmachen, wo der Unterschied ist zwischen zweiter Liga, erster Liga? Ist es einfach schneller, dynamischer?
Athletischer auf jeden Fall. Wenn man sich, also ich mache das immer gerne an der Mittelblocker-Position fest. Damals in Mondorf haben wir mit schnellen Mittelblockern gespielt, die halt das Spiel ziemlich weit auseinanderziehen können, wenn man halt in zwei Schuss oder über Kopf läuft. Aber die waren halt nicht riesenhoch. Also wenn man sich in der ersten Liga die Mittelblocker anschaut, das sind Türme. Ne? Also da kommt man dann auch im Angriff nicht mehr einfach vorbei. Und ich glaube, für mich der größte Faktor zwischen erster und zweiter Liga ist natürlich der Trainingsumfang. Du machst es irgendwie zweimal pro Tag jetzt. In Mondorf haben wir das damals drei oder viermal die Woche gemacht, maximal. Und das merkt der Körper am Anfang natürlich auch. Also ich hatte Glück, dass mein Körper sich recht schnell daran angepasst hat. Aber ich glaube, es gibt auch natürlich auch andere Personen, die das oder denen das deutlich schwieriger fällt, was ich komplett verstehen kann, weil das ist ein Riesensprung. Dazu kommt noch, dass meine Lösungen, die man in der zweiten Liga so entspannt, sage ich jetzt mal, im Angriff zum Beispiel genutzt hat, hoch und lang und weiß ich nicht, gib mir einfach einen hohen Ball, ich hau über einen Block oder sowas, das funktioniert hier nicht mehr oder nur noch teils. Und da muss man sich neue Optionen, neue Aktionen überlegen, was mich als Volleyballer aber noch mal weiterbringt, weil man natürlich dann auch neue Facetten an sich selber noch entdeckt.
kommen wir zur Bundesliga. Ihr habt am Wochenende sang- und klanglos in Lüneburg verloren. Kann man momentan sagen, dass die ersten vier da vorne, Berlin, Friedrichshafen, Lüneburg und Gießen, vielleicht ein bisschen eine Nummer zu groß sind?
Momentan. Also ich glaube momentan auf jeden Fall. Das merkt man einfach an der Situation selber, auch an der Reife im Spiel. Man merkt, dass wir immer noch so ein bisschen suchen. Dieses Teamgefüge, das ist natürlich schwierig. Du hast oder kommst in eine Saison mit vielen Neuzugängen und versuchst da so dein Ziel, deinen roten Faden zu finden. Und ich glaube, da so ein bisschen kämpft man da immer noch so mit. Und man merkt halt einfach bei Lüneburg beispielsweise jetzt letzte Woche, du brauchst halt gegen Lüneburg, brauchst du vor allem zu Hause, brauchst du eine geschlossene Mannschaftsleistung.
Also in Lüneburg.
In Lüneburg, genau. Da brauchst du 130%, da muss jeder auf dem Feld, neben dem Feld, im Bus, muss jeder 130% gehen, um denen das Leben schwer zu machen. Für mich war es die erste, sag ich jetzt mal, Niederlage, wo ich gesagt habe, ui, das ging schnell und das ging auch vor allem ohne irgendwie eine Chance. Also man stand auf dem Feld und hat gesagt, oh, das ist irgendwie alles auf der anderen Seite ist schneller, ist besser, ist athletischer, ist eingespielter, ist, das war alles. Also es war wirklich ein Komplettpaket, wo man gedacht hat, so boy, Wahnsinn. Und dann wiederum sagt man sich ja, dahin kann es gehen. Also du kannst halt natürlich dann überlegen, oder dich so selber ein bisschen schwarz, sag ich jetzt mal, die Welt in...
So ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig, ne? Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt.
Genau. Und das kannst du dir, oder gerade in so einem Spiel kannst du das nicht machen, ne? Du bekommst von der anderen Seite Druck und musst diesem Druck halt irgendwie gegendrücken, gegenstehen. Das ist nicht einfach, vor allem nicht auswärts. Aber vor allem auch, wenn man halt auf der anderen Seite ein vor Selbstbewusstsein strotzendes Team sieht, was diese Saison einfach wirklich eine sehr gute Saison spielt. Die haben sich da wirklich ein Hammer-Team zusammengebaut. Und dasselbe war auch bei Friedrichshafen der Fall. Ne?
Wobei, da war was drin.
Da war komplett was drin. Und das ist leider so ein bisschen an uns dann am Ende hängen geblieben, dass wir halt den Sack nicht weiter aufgemacht haben, beziehungsweise zugemacht haben. Das merkte man auch am Ende dann. Ne? Da war ein bisschen Unzufriedenheit, es war Frust dabei. Gut, die Emotionen am Ende, die passieren mal. Aber ja. Ich glaube, man merkt halt, dass wir und ich sag mal, die Zeit läuft. Das ist nicht mehr so, dass man sagen kann, okay, wir haben noch so und so viele Spiele bis zu den Playoffs, bis es wirklich um was, also wirklich, wirklich um was geht. Ja, wir müssen die Zeit jetzt nutzen, die wir noch verbleibend haben und uns den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt, um damit wir da hier noch was als Gegner noch fungieren dürfen, weil so wie in Lüneburg, das darf nicht passieren und ich glaube, das möchte auch keiner, dass das nochmal passiert. Vielleicht war es auch eine ganz gute Sache, dass das mal wirklich in die Hose gegangen ist und wirklich nach gefühlt 70 oder 60 Minuten einfach, man saß schon wieder im Bus. Vielleicht war das auch mal gut, damit jeder merkt so, ich müsste doch vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Weiß ich nicht, wird man sehen. Ich glaube, ich kann eigentlich nur versprechen, dass wir uns da den Arsch aufreißen und um die nächsten Spiele so gut wie möglich zu spielen und um uns eine gute Playoff-Position zu erarbeiten. Gut, es geht jetzt, glaube ich, nur noch um 5 oder 6, also Platz 5 oder 6. Aber das macht auch schon was aus, wenn man dann sieht, gegen wen man spielen müsste dann.
Was natürlich auch nicht passieren darf, ist so eine Geschichte wie in Karlsruhe, ne? Dass du gegen einen Aufsteiger einen Tiebreak brauchst.
Komplett, da kann man nichts gegen sagen. Das darf nicht passieren, es ist aber passiert. Und da muss ich dann oder eine Lanze fürs Team brechen, dass ich sage, pass auf, wir liegen jetzt zwar nur gegen den Aufsteiger zurück. Es gibt genügend Teams, die dann sagen, ja, es soll heute nicht sein. Und weiß ich nicht, wir machen mal schnell 0-3 und dann fahren wir wieder nach Hause und verbuchen das unter, ja, alles war schlecht und alles war blöd. Und da muss man dann auch einfach mal für die Mannschaft nochmal sagen, da haben wir uns danach den Arsch aufgerissen auf dem Feld. Ne? Jeden Punkt, da gab es einen kleinen Umschwung. Ne? Da, man merkt, man möchte hier nicht verlieren oder man möchte hier nicht vor allem sagen, kleinlos 3-0 verlieren gegen den Aufsteiger. Und da sagt man dann, ja, wir müssen was ändern. Wir haben was geändert, wir haben das Spiel noch gewonnen. Und deswegen gehe ich da aus diesem Spiel eigentlich raus, nicht mit einem verlorenen Punkt, sondern mit zwei gewonnenen, weil das hätte ganz schnell auch 0-3 werden können. Und dann wärst du hier mit 0 Punkten nach Hause gefahren und hättest jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich die Chance, um 5 noch zu kämpfen.
Okay, jetzt ist 5 wahrscheinlich auch schwierig, weil Herrsching hat deutlich das bessere Restprogramm. Ich glaube, die haben noch Freiburg und, glaube ich, Dachau. Mhm. Und ihr habt Bitterfeld und, ja, und Berlin. Ne?
Ja, aber man sieht auch, dass Berlin mal federn lässt. Ne? Und man das ist der Volleyball. Ne? So, man darf, natürlich haben sie eine deutlich bessere Ausgangsposition, aber wie gesagt, Dachau schlägt Berlin und die Welt steht Kopf gefühlt. Wo ich dann gesagt habe, ja, natürlich ist das phänomenal und passiert nicht häufig, aber es passiert. Und wenn man mit einem Gefühl oder wenn man ich nenne es Gefühl, wenn man mit einem Gefühl in ein Spiel reingeht, oh, ich weiß nicht, heute wird es vielleicht oder vielleicht das, dann ist das der falsche Ansatzpunkt. Ne? Man muss in jedes Spiel reingehen und sagen, pass auf, die drüben sind auch nur Menschen. Jeder macht Fehler und wir zwingen sie heute einfach zu 3, 4 Fehlern mehr und dann gewinnen wir das Spiel. So, und so muss man in ein Spiel reingehen. Ne? Man darf nicht abwarten. Man darf nicht sein, und das war, glaube ich, auch in Lüneburg beispielsweise der Fall. Ne? Man ist aufs Spielfeld gegangen und war so ein bisschen eingeschüchtert vielleicht. So ein bisschen von der Atmosphäre vielleicht, von dem Auftreten der Gegner. Und dann war man abwartend. So. Man hat gesagt, komm, wir schauen erstmal, wie wir reinkommen. Und dann liegst du auf einmal recht schnell in Sätzen 2-0 hinten und weißt gar nicht, was passiert ist. Ne? Und das kann dir gegen jeden Gegner passieren. Auch gegen Karlsruhe. Ne? Du kommst nach Karlsruhe und sagst, okay, wir warten erstmal ab, was die machen und dann können wir reagieren, weil wir sind besser. Ja, und dann liegst du 2-0 hinten und reagierst auf gar nichts. Ne? Und das geht ganz schnell. Gott sei Dank haben wir da noch die Kurve gekriegt, aber wie gesagt, dasselbe gilt für Herrsching. Ne? Also Herrsching hat zwar jetzt vermeintlich einfache Gegner, aber auch da, wenn man nicht zu 100% auf dem Feld steht, verliert man das Spiel gegen den Aufsteiger. Und das hat Berlin auch gezeigt. Das kann jeder Mannschaft passieren. Das ist auch so ein kleiner Wachrüttler, glaube ich, auch für jedes Team gewesen. Ne? Man hat dann auf das Ergebnis geschaut und hat gesehen, oh, wie geht das? Was ist denn da passiert? Und dann war jeder, oder vielleicht durch die Aufsteiger auch vor allem, ne, der Kopf geht dann wieder an und sagt, ey, das ist Volleyball, das ist ein Fehlersport. Ne? Und wenn der Gegner 3, 4 Fehler mehr macht, verlierst du das Spiel.
Okay, jetzt spielt in den Playoffs dann der Dritte oder beziehungsweise der Sechste gegen den Dritten. Ist kein Wunschkonzert, aber wen hätte man da am liebsten? Hätte man da am liebsten Gießen, Lüneburg oder Friedrichshafen?
Ich glaube, die tun sich alle, wie du schon gesagt hast, die tun sich alle nicht wirklich was. Das sind diese Saison einfach die Teams, die da oben wirklich mitspielen und da den Pott gerade so ein bisschen für die Number One in den Playoffs so ein bisschen ausspielen. Ich glaube, im Grunde muss man sagen, ist es für uns egal, wen wir bekommen. Wobei man natürlich gegen Gießen deutlich bessere Ergebnisse erzielt hat als gegen Lüneburg und Friedrichshafen. Ich sage aber, und eigentlich muss es egal sein, gegen wen wir da spielen, weil sowas wie gegen Friedrichshafen oder ja, eher Lüneburg darf nicht passieren. Also dann verlierst du gegen jeden Gegner von denen. Dann verlierst du 2x3-0 und die Saison ist zu Ende. Wir müssen da wieder hinkommen, dass man, glaube ich, so ein bisschen den Weg dazu findet, dass man wirklich jeden Punkt feiert, jeden Punkt oder um jeden Punkt kämpft, weil das hat auch gegen beispielsweise gegen Gießen, das die beiden Spiele, das hat das ausgemacht am Ende. Das waren zwei gleichwertige Gegner, wie die am Ende halt wirklich nur 5 Punkte oder 6 Punkte auseinander waren. Und wenn man halt in diesen Punkten halt dann einfach diesen Ticken mehr möchte oder diesen Punkt einen Ticken mehr möchte, dann gewinnt man den Punkt. Ne? Und das muss eigentlich so der Anspruch für uns sein, dass wir es jedem Gegner, den wir dann bekommen werden in den Playoffs, wir sind die Außenseiter, dass wir es denen so schwer wie möglich machen. Und dass das mal über 2 Spiele geht oder dass das über 3 Spiele geht, das liegt dann in unserer Hand. Ne? Weil also man muss sagen, die werden oben ihren Stiefel spielen und es kommt halt auf uns an, wie wir darauf reagieren. Ne? Ob wir halt ich sage mal, herausgestreckter Brust aufs Spielfeld gehen und sagen, okay, wir bieten euch jetzt hier den Fight, den ihr hoffentlich nicht haben wollt. Oder wir sagen, ja, wir machen mal kurz hier 2 Spiele und dann verabschieden uns in die Sommerferien so ein bisschen. Da kann ich aber Gott sei Dank versprechen und glaube ich auch fürs Team sprechen, dass da keiner so denkt, dass man da irgendwie schnell in die Pause möchte. Ich glaube, jeder hat das Gefühl, er ist noch dem Verein noch was schuldig. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, dass halt jeder so sich an sich selber nochmal so die letzten Prozente für die Saison rausschöpft und dass da jeder nochmal extra Effort reinbringt und da mal schauen, was da passiert wird. Ich habe aber auf jeden Fall Lust auf ein paar geile Fights und ich glaube auch der Rest der Mannschaft, die brennen dafür. Und wie gesagt, erstmal müssen wir jetzt die normale Saison zu Ende spielen, bevor es dann in die Playoffs geht. Ja, und dann wird sich der Arsch auf gut Deutsch nochmal aufgerissen.
Bevor diese Playoffs kommen, haben wir noch am 9.3. diesen Feiertag hier in der Arena, volle Hütte. Das ist nochmal so ein richter Festtag, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wir wollen es, glaube ich, auch als Festtag deklarieren. Ne? Also die Mannschaft brennt dafür. Jeder weiß, da wird die Hütte nochmal richtig voll. Es geht gegen Berlin. Da kann man sich sowieso nochmal selber nochmal so in diese komplette Außenseiterrolle reinfuchsen und sagen, wir haben gar nichts zu verlieren. Man hat auch im Hinspiel gesehen, dass Berlin anfällig ist. Ne? Und wenn man dann selber mal so ein bisschen Gegendruck aufs Feld bringt, dann machen die Leute auch Fehler. Und dann müssen wir bereit sein und da so ein bisschen zustechen wie so eine Wespe, um danach dann eine der, weiß ich nicht, wildesten und coolsten Partys abzufeiern, die es dann in dieses Jahr bis jetzt gab.
Okay, und die Wespe, die muss jetzt am Sonntag in den tiefsten Osten reisen. Da ist nochmal so eine richtige Pflichtaufgabe. Ein ganz schweres Spiel in Bitterfeld. Aber eigentlich muss da ein Pflichtsieg her, ne?
Es ist ein Sieg, den wir da oder mit dem wir da wieder nach Hause fahren wollen. Ich kenne Bitterfeld ja noch recht gut aus den Zweitliga-Zeiten. Spielt sich schwer dort. Ist eine kleine Halle mit ich glaube, 4 oder 5 Reihen Zuschauern. Nur, die dann aber ums komplette Feld halt rumgehen. Das ist auch was Neues. So, ne? Das hat man auch nicht. Oder ich sage jetzt mal, der Erstligaspieler, der aus dem Internat kommt, der hat das oder kennt das nicht. Ne? Und ich sage, das wird ein schweres Spiel. Man muss von vornherein da den irgendwie den Druck auf die andere Seite geben. Ne? Also wir müssen da druckvoll aufschlagen. Wir müssen uns konzentrieren in der Annahme. Fehlerfreies Spiel. Und dann wird das ein Sieg. Aber wie gesagt, es kann alles passieren. So, ne? Und ich glaube, dessen sollte sich jeder bewusst sein, dass es nicht dieses typische, ja, wir fahren da mal kurz hin, um dann ein paar Punkte mitzunehmen und dann fahren wir wieder, sondern da wird die Bude auch nochmal brechend voll sein. Ne? Und die werden da jeden Cent umdrehen und jeden Ball springen, um jeden Ball kämpfen. Und wir müssen dagegen halten.
Gut, und wir bleiben optimistisch. Mit 2 Siegen wäre sicherlich noch Rang 5 für die Powerwallis drin. Und dann heißt es Daumen drücken für die Playoffs. Ich bedanke mich für das Interview im Rahmen des 50. Radio SWD Powerwallis Podcast und wünsche dir, Nico, noch eine schöne Zeit in Düren, viel Erfolg und bleib gesund.
Vielen Dank, ich werde reinhören.
Das war der Radio Ruhr SWD Powerwallis Podcast. Mehr Infos auch auf radioruhr.de und in unserer App.